Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Es ist Montagabend und Gerald Gross hat wieder sein Lieblingsduell mit Eva Schütz.
Schönen guten Tag.
Auch meine liebste Diskussions- und Duellpartnerin. Eva Schütz, die charmanteste österreichische Verlegerin von Express.at, der vielleicht nicht charmantesten Online-Seite, könnte man sagen.
Es wird deutlich charmanter, von Monat zu Monat.
Glaubst du? So, und Gerald Gross,
eine Kolumne vielleicht schreiben.
Gerald Gross, der Rechtsaußen der österreichischen Publizistik und der Mann, der mit seinen Duellen alles aufregt. Gestern sind wir alle drei so beieinander gesessen und haben noch lange, bevor sie aus war, die niederösterreichische Landtagswahl analysiert. Es hat sich nicht mehr viel geändert dann nach unserem Duell. Es ist die ÖVP weniger abgestraft worden, als wir gedacht haben, wenn man jetzt vom desaströsen Wiener Neustadt-Ergebnis des Herrn Stocker absieht. Und es hat die FPÖ doch deutlich weniger stark gewonnen, als wir gedacht haben. Zwar drei Gemeinden gewonnen, aber letztendlich nicht so viel, wie sich alle eigentlich erwartet haben. Man hat eine Verdreifachung mindestens erwartet. Geworden ist es nur unter 10 Anführungszeichen eine Verdopplung. Gut genug, aber man sieht, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Wir haben eine Umfrage gehabt letzten Donnerstag. Die FPÖ verliert erstmals 3%. Eva, du hast ja in der letzten Runde hier schon angedeutet, die FPÖ wird irgendwann am Plafond ankommen, wenn sie ihren Realitätscheck hat.
Ja, und das ist etwas, was nicht nur die FPÖ betrifft, sondern das betrifft ja jede Partei, die solche Höhenflüge macht. Ich meine, wir können uns erinnern, Sebastian Kurz war ja auch einmal, ich glaube, auf 42% am Anfang der Corona-Zeit. Das sind natürlich Dinge, über die kann man sich parteiintern freuen und auch als Parteistratege freuen, aber das hält natürlich nicht ewig. Und die niederösterreichischen Gemeinderatswahlen, da geht es natürlich sehr um die Person des Bürgermeisters. Also ein guter Freund von mir ist
und
Bürgermeister.
Ums Netzwerk.
Und ums Netzwerk ist Bürgermeister Kirchschlag, der kennt dort alle, die Leute mögen ihn. Die Leute kommen zu ihm mit ihren Sorgen, die haben 2% verloren. Das ist auch sehr der Persönlichkeit, seiner Persönlichkeit geschuldet, dass der eigentlich ununterbrochen für alle da ist. Und wenn du so einen Bürgermeister hast, ich glaube, dann ist die Parteifarbe gar nicht immer
und
so wichtig. Da geht es um die Person. Das fehlt
das
der FPÖ.
Das ist mehr eine Umfragepartei als eine Basispartei.
Naja, bei den Landtagswahlen hat das schon funktioniert in Niederösterreich, aber die FPÖ hat es ja auch nicht geschafft. Und aber auch keine andere Partei außer der ÖVP, muss man ehrlicherweise sagen, wirklich in jeder Gemeinde auch einen Kandidaten aufzustellen. Das ist ja gar nicht so einfach, auch für kleine Gemeinden überhaupt noch Bürgermeister zu finden, weil es ist ein Job, der ist nicht besonders gut bezahlt. Du hast ein relativ hohes Risiko, dass immer dieses Damoklesschwert der Untreue über dir schweben. Also nicht jeder möchte sowas machen.
Aber die Frage war ja, Eva, ist die FPÖ deiner Meinung nach am Plafond angekommen? Wird sie jetzt mit der Realität eines potenziellen Sparpaketes zunehmend abgestraft? Werden die Wahlergebnisse nicht mehr so berauschend sein? Müsste sie sich vielleicht vor einer Neuwahl sogar ein klein wenig nicht fürchten, aber vorsichtig sein, weil die Umfrageergebnisse nicht mehr umzusetzen
fürchten
sind. Wie siehst du das?
Fürchten müssen sie sich nicht, aber dieser Höhenflug, dass man von Umfrage zu Umfrage 3, 4, 5% dazu gewinnt, der ist jetzt natürlich einmal vorbei. Irgendwo bei diesen 35% wird der Deckel sein. Und jetzt kommt natürlich sehr darauf an, wie kann man diese Regierungsverhandlungen nach außen vermarkten? Wie kann man auch kommunizieren, dass zwar ein Sparpaket kommt, aber dass das sozial ausgewogen ist? Da tut man sich zurzeit, glaube ich, gar nicht so leicht. Thema Bankensteuer, Thema Abschaffung der Haushaltsabgabe, alles, was da jetzt kommt. Also die FPÖ, glaube ich, sollte nicht glauben, dass bei Neuwahlen das alles eine völlig gmade Wiesen ist und überhaupt kein Problem. Sie sind da die haushohen Sieger.
Es kommt ja auch noch Linz dazu, Eva. Das Ergebnis war ja für die FPÖ wirklich enttäuschend.
Ja.
Weil die ist ja in der Stichwahl mit 75-25 wegbetoniert worden von der SPÖ. Und man hat gesehen, die SPÖ schafft bei so einer Stichwahl nicht mehr als ihr Wählerpotenzial, nämlich die 25%, die sie in Linz hätte oder hat. Und alle anderen haben SPÖ gewählt.
Ja, das ist natürlich schon, auch wenn man jahrelang gesagt hat, die FPÖ ist eine Rechtsaußenpartei, ist eine Nazi-Partei und da ist die Hemmschwelle wahrscheinlich schon noch immer groß, dann doch die FPÖ zu wählen. Und wenn dann die SPÖ einen sympathischen Kandidaten zur Verfügung stellen, ich finde, das war in Linz durchaus der Fall, dann wählt man lieber die SPÖ. Wenn man natürlich Andreas Babl auf Bundesebene zur Verfügung stellt, da sagt man, bevor ich den will, wähle ich noch 100-mal die FPÖ, weil der ist derartig linksaußen, das will ich ganz sicher nicht.
Gut, wie siehst denn du das? Ist da gestern ein bisschen die FPÖ am Ende des Maibaums angekommen?
Pippi Langstrumpf wieder mal heute, wie die Witte, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
Nein, ich frage mich. Das Linz-Ergebnis ist ja nicht... Fangen wir mit dem Linz-Ergebnis
an. Fangen wir mal mit beiden Ergebnissen an. Ich finde das sensationell. Ja. Diese Verkehrung der Tatsachen und der Realität. Wenn du in dem Land 5-6% runterlässt, wie der Herr Doskozil, bist du plötzlich der große Wahlsieger. Wenn du dich bei einer Wahl verdoppelst, macht der Wolfgang Fellner aus dir den großen Wahlverlierer. Verlieren wie die FPÖ, das möchte ich auch mal. Oder verlieren wie Marc Mateschitz. 1 Milliarde Gewinn oder Bilanzsumme, kommt er dann daher und sagt, das ist ein Verlust.
Habe ich mir also dumme Dinge in den Mund legen,
die verdoppeln die sich,
habe.
Die starten bei 5%, hab landen bei 13%, ja verdoppeln sich in den meisten Gemeinden.
Ja. Das ist eine Liter Betondecke, und da geht nichts mehr durch. Und da
ist ja, ja so, ist ja sehr schwer, warum ich das Montschitsch erst, das ist Journalismus.
Dafür habe ich ja den Pressesprecher der FPÖ hier sitzen.
Also erklär mir's. So ganz lieb schön. Der Frage die volle Watschen. Nein, schau, Wolfgang, bleib mal bei der Realität. Erster Punkt, das habe ich auch gestern gesagt, die Bürgermeisterwahl oder die Gemeinderatswahlen viel eher sind Persönlichkeitswahlen. Punkt um. So, du hast in Niederösterreich wie in allen anderen Bundesländern gute Bürgermeister, du hast schlechte Bürgermeister. Schlechte Bürgermeister der ÖVP sind gestern abgestraft worden, 10, 15, 20% minus. Gute Bürgermeister haben 2-3% verloren, das ist dem Bundestrend geschuldet oder der Grundstimmung. Und am Ende, was liegt das Big? Da geht es um die Raumordnung, da geht es um die Baugenehmigung, da geht es um Hochwasser. Die Kläranlage, da geht es um Hochwasser, da geht es um die Führung einer Gemeinde, da geht es um den Gemeindekassier, alles drum und
dran. Also
ich würde Vorsteige. Sagen, ja, ich würde daher sagen, es war eine Persönlichkeitswahl. Es ist erstaunlich, die Freiheitliche Partei hat ein besseres Gemeinderatswahlergebnis zustande gebracht als in den 90er Jahren mit Dirk Heyde. Das ist das historisch beste Gemeinderatswahlergebnis. Aber ja, die FPÖ hat erfolgreich gesiegt, sie ist aber nicht die Bürgermeisterpartei von Niederösterreich, das ist die ÖVP geblieben. Den Anstand muss man haben, das auch festzustellen. Ich habe vor der Wahl gesprochen von einem Blutbad. Ja, dieses Blutbad ist größtenteils ausgeblieben, sehen wir von Wiener Neustadt oder von anderen Gemeinden ab. Sie haben 5% verloren. Im Gesamtergebnis, in der derzeitigen Gemengenlage, ist das ein Verlust. Aber es ist ein Verlust, der aus meiner Sicht verschmerzbar ist. Okay? Da geht nicht an die Substanz. Das ist keine Überlebensfrage der ÖVP, sondern sie hat gezeigt in Niederösterreich, sie ist die Kommunalpartei, sie ist die Bürgermeisterpartei. Das muss man ihr zugestehen.
Sie ist die Netzwerkpartei, muss man
sagen. Ja, und Linz muss ich da auch sagen, schau, auch in Linz. In Linz ist weder die SPÖ jetzt in der Stichwahl zur Wahl gestanden, noch die FPÖ. Sondern in Linz ist der Herr Brammer zur Wahl gestanden und der Herr Rammel. Und der Herr Rammel hat für mich ein achtbares Ergebnis mit 25% in der Stichwahl zustande bekommen. Und das ist das erste Mal, dass die Freiheitliche Partei in Linz überhaupt seit 45 in eine Stichwahl gekommen ist. Dass du nicht von einem Tag auf den anderen das Land verändern kannst und alle, überall blüht es nur mehr blau und alles ist blau mit absoluter Mehrheit. Von dem hat niemand geredet. Von dem reden natürlich...
Das sind ganz neue Töne von dir.
Nein, überhaupt nicht. Schön. Von dem spricht natürlich der Meister der Superlative, Wolfgang Bum-Bum-Fellner. Hängt die Latte so oben hin bei 70%, dann tanzt unten Limbo durch und du hast Limbo tanzt plötzlich bei der Wahl. Sag genau. Man kann natürlich die Hürde... Das ist...
Naja, also ganz so einfach kannst du es dann nicht machen. Ich kenne wenig Stichwahlen, wo der Kandidat im Endeffekt in der Stichwahl weniger Stimmen hat als vorher in der Erstwahl, weil eine Reihe der Wähler Angst bekommen haben und lieber den SPÖ-Kandidaten. Also das war schon für die SPÖ ein eher deprimierendes Ergebnis, das Linz-Ergebnis. Beim Niederösterreich-Ergebnis hast du völlig recht. Das war so und das muss man genauso analysieren, wie du es analysiert hast. Ich möchte nur festhalten, dass es im Vorfeld natürlich sehr viele FPÖ-Fans, übrigens auch dich, gegeben hat, die gesagt haben, das wird der Blutbad werden und die Partei wird sich dort mindestens verdreifachen.
Nein, habe ich nie gesagt.
Hast du schon
gesagt? Nein, ich habe gesagt, es wird ein Blutbad für die ÖVP geben und die FPÖ wird Erfolg haben. Sie ist von 5% gestartet, sie liegt bei 13%, ist eine 2,5-Vielfachung.
Okay? Genau. So. Verdoppelung,
sagen wir mal. Sorry, dass die 2,5% auf 2% auf 15, damit du von Verdreifachung in der Superlative sprichst, nicht funktioniert hat. Aber wer verdoppelt sich heute bei Wahlen?
Ja, richtig.
Wer gewinnt? Ja. Wir erleben seit Jahren den Verlust der ÖVP massiv, auch in Niederösterreich 5%. Wir erleben den Verlust der SPÖ massiv, Wir erleben den Verlust der Grünen, die bei allen...
Interessant, ja, interessant.
Wir erleben auch bei der niederösterreichischen Gemeinderatswahl den Verlust der Neos.
Ja, aber auch der Grünen.
Und die einzige Partei, die gewinnt, ist die Freiheitliche Partei. Es tut mir leid, dass sie nicht den Anspruch des Sonnenkönigs in Niederösterreich noch gestellt hat, aber ich bin mir sicher, wenn es so weitergeht, wird der Udo Landbauer ein dreier Landeshauptmann in Niederösterreich.
Aber du bist und bleibst dabei, die FPÖ ist derzeit in einem Hoch. Die und FPÖ gäbe es Neuwahlen, würde sie mehr als 35%
Ich gehe mittlerweile davon aus, dass es Neuwahlen kommen wird.
Das du gehst davon aus? Na, das wird spannend, das wird der nächste Einstieg jetzt.
Sie geht davon aus.
Aber noch einmal, du bist der Meinung, wenn es zu Neuwahlen kommt, würde das ein fulminanter Wahlsieg.
Wenn es zu Neuwahlen kommt, wird die FPÖ bei 35%
Bitte,
und die
ÖVP jetzt bei 50%. Bist du da.
Ich glaube, es war schon ein Warnschuss für die ÖVP. Es waren jetzt zwar nur 5%, aber trotzdem, dass es überhaupt gelingt, dass man dieses so gut einzementierte Bürgermeistersystem ein bisschen ins Wackeln bringt und dass es doch viele ÖVP-Bürgermeister verloren haben. Ganz richtig, die sehr beliebt waren, weniger, die anderen dann deutlich mehr. Ich glaube, das ist schon auch für die ÖVP ein bisschen, es war jetzt ein bisschen noch ein Schuss vor dem Bug, dass man sieht, auch dieses System wird nicht ewig so wehren. Es ist zwar deutlich zäher, sowas auszubrechen als alles andere, aber auch da wird man sich überlegen müssen, wie schafft man es bundespolitisch, wie schafft man es landespolitisch, die Themen richtig zu besetzen und diesen Trend der FPÖ auch wieder zu seinem zu machen und auch diese Themen wieder vereinnahmen zu können. Vor allem das Wirtschaftsthema, das geht einem ja zur Zeit wirklich abhanden, weil wenn du so am Land wirklich hörst, dann sagen die Leute, naja, vertreten als Wirtschaftspartei von der ÖVP fühlen wir uns zurzeit eigentlich nicht. Dann hast du natürlich die Bauern, die fühlen sich von der ÖVP vertreten und das zu Recht, weil die ÖVP immer sehr viel getan hat, um den Bauernstand zu schützen.
Also du bist der Meinung, die Niederösterreich-Wahl war schon ein Zeichen,
es ist dass schon
die ÖVP
ein Zeichen,
derzeit stark unter Druck ist.
Dass dieses System auch nicht endlos halten wird. Also du kannst ihm, glaube ich, noch jetzt konnten sie dem noch einmal standhalten mit 5% Verlust, aber jetzt muss man schon etwas tun, um das zu stabilisieren.
Du bist der Meinung, wenn es jetzt Neuwahlen gäbe, würde es die ÖVP zertrümmern?
Ja. Also sehr auf Bundesebene, auf Bundesebene
zwar,
würde,
heißt das,
also ich glaube, die würden jetzt, kommt auf an, mit wem sie in Neuwahlen gehen, ja, weil der letzte Kandidat ist ja nicht mehr da. Also wenn man jetzt nochmal mit Karl Nehammer oder mit Christian Stocker in Neuwahlen gehen würde, glaube ich, wäre man wirklich um die 16-17%.
Also deutlich unter 20%. Ja. Gut, das war ein spannender erster Einstieg in Schlag den Groß. Das war jetzt so, dass man sagen muss, da kann jetzt keine Punkte vergeben. Jedem ein Bussi. Aber keine Punkte. Na, so.
Eva, bitte, zwei Bussis. Ja. Ich schenke, ich überantworte der Eva mein
Danke.
Bus.
Ist auch mir lieber,
muss ich sagen. Ja,
so. Gut, dann gehen wir in eine kurze Werbepause und kommen dann gleich mit der Frage zurück. Kommt es zu Neuwahlen? Weil Gerald Groß hat uns ja gerade erklärt, er sieht Neuwahlen am Horizont. Das finde ich sehr spannend. Damit beginnt diese Woche gleich sehr aufregend. Und mit dieser Aufregung sind wir gleich wieder zurück.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, zweiter Einstieg. Der erste war schon sehr spannend. Danke Eva, danke Gerald. So, der Gerald hat schon die Ansage gemacht. Der ist plötzlich, meinte ich, fall vom Stuhl. Sagt er sieht Neuwahlen am Horizont. Erklär uns das bitte, Gerald.
Schau, ich glaube, dass die ÖVP noch immer nicht kapiert hat, dass sie Zweiter geworden ist. Der Lernprozess ist bei der ÖVP nicht abgeschlossen. Ich höre aus den Verhandlungen, obwohl die ÖVP so kritisch gegenüber dieser Zwangsabgabe war, versucht hier Raab als gescheiterte Medienministerin an der Zwangsabgabe festzuhalten.
An der ORF-Haushaltsabgabe.
Haushaltsabgabe, das heißt... Da ist die ÖVP offenbar auf einem Horrortrip.
Das muss ein Affront gewesen sein, weil angeblich hat die FPÖ-Verhandler niedergebrüllt, um ihnen zu sagen, dass sie sich die Haushaltsabgabe abschminken können.
Also
eine Unverschämtheit eigentlich.
Der Punkt ist, immer mehr bekomme ich den Eindruck, dass die ÖVP selbst unter Druck steht, und zwar aus Brüssel. Es hat die ÖVP-Versammlung vorige Woche gegeben, da ist der Herr Weber, der gescheiterte CSU-Spitzenkandidat aus Bayern, der niemals... Kommissionspräsident geworden ist, aufgetreten und hat plötzlich die ÖVP ruiniert. Sie dürfen niemals mit der FPÖ und lauter solche Geschichten unwidersprochen. Nämlich von den österreichischen EU-Abgeordneten der ÖVP unwidersprochen. Mhm. Auch das ist für mich ein Signal, die ÖVP offenbar ferngesteuert aus Brüssel. Das dritte ist Bankenabgabe. Ja, da habe ich
ein Riesenproblem. Das ist ja der Gag, ich glaube, jetzt mit der Kickel das auch scheitern lassen.
Nein, ich sage da warum. Schau, die Banken machen 31 Milliarden Gewinn, okay? 2008 haben wir den Banken den Hintern gerettet, mit 10 Milliarden Steuergeld. Ja. So, dass die Banken heute nicht bereit sind, temporär für ein, zwei Jahre einen kleinen, bescheidenen Beitrag zu leisten, ja, zur Budgetsanierung, versteht auch keiner.
So kann man es darstellen.
Und der dritte
allerdings
Punkt,
da muss ich kurz einhaken, der Herr Kickl ist ein hochintelligenter Politiker und der weiß natürlich, wenn er eine Bankenabgabe für Raiffeisen fordert, dann ist das der Schluss der Verhandlungen, wenn das kommt. Ah, weil das war schon der Schluss der Verhandlungen bei der Dreier-Zuckerl-Koalition.
Es geht nicht um Raiffeisen. Ja. Es geht ja nicht um die Volksbankengruppe oder um die erste Gruppe.
Na, überhaupt.
Es geht um alle Banken in Österreich. Und wenn ich sehe, dass manche Banken gerade Milliarden in Russland abschreiben müssen, vom österreichischen Steuerzahler Milliarden bekommen haben, die höchsten Kreditzinsen und Rahmenzinsen verlangen, seitdem es Banken in Österreich und Geldwechsler gibt. Wenn ich sehe, dass diese Banken in ihrer schweren Not, und zwar die Not verursacht durch sie selbst, durch ihre ganzen frisierten Bilanzen von uns damals, 10 Milliarden Euro Steuergeld mit einem Bankenpaket bekommen haben, damit man sie über Wasser hält und ihre ganzen Manager, der in Wahrheit irgendwelche Geschäfte im Osten gemacht hat, sie in Wahrheit pardoniert. Und heute ist man nicht bereit, beispielsweise für eine Bank ein paar hundert Millionen Euro von einem Gewinn von 10 Milliarden oder von 5 Milliarden herzugeben und zu sagen, temporär für ein, zwei Jahre. Ich weiß, dieser Staat muss saniert werden. Und wir diskutieren ständig über die, weiß ich nicht, ob man bei Mindestpensionisten die Sozialversicherung von 3 Euro auf 10 Euro anheben müssen. Aber die Banken sagen, na, wir geben nicht einmal, ihr kriegt von uns nicht einmal Sumsi der Spar. Ich meine, dann ist vorbei, dann schlachten wir die Banken. So, nachdem aber keiner die Banken schlachten will, gibt es jetzt einmal eine höfliche Einladung, einmal zu überlegen bei den Banken, welchen Beitrag leisten wir, dass wir in einem sicheren Wirtschafts- und Finanzstandort Österreich überhaupt arbeiten
aber
können und unsere Kreditnehmer, unsere Sparer aussackeln. Und nachdem sie das tun, nachdem sie im Übrigen Kreditzinsen auf 8% aufschrauben, aber Guthabenzinsen bei 0,5% haben und mittlerweile die Kontoführungsgebühr höher ist als die Guthabenzinsen, ja, sollten sich die Banken jetzt einmal fragen, welchen bescheidenen Beitrag leiste ich. Aber um mit Jesus Christus, zu antworten, Bibel, Neues Testament, eher geht ein Kamel durchs Nadelöhr, als es kommt ein Geldwechsler in den Himmel. Das ist richtig, der christlich-soziale Raiffeisen.
So, bitte sehr. Aber wir sollten zum Punkt kommen, bitte.
Ich bin beim Punkt.
Du sagst, die Dinge sind so festgefahren derzeit, dass du es nicht einfach siehst, dass es hier zu einer Einigung kommt und du spürst oder
jetzt
siehst
einmal,
Neuwahlen
am Horizont. Einmal grundsätzlich. Der Herr Stocker erklärt vorige Woche, okay, also das ist der minus 10% aus Wiener Neustadt, obputzt wie Christbaum, erklärt, die FPÖ soll in die Mitte rücken. Also der zuerst die FPÖ nicht wollte, den Kickl als Sicherheitsrisiko bezeichnet hat, ja, der Stierwascher aus Wiener Neustadt, sich dann mit dem Kickl hinstellt, seinen eigenen Wählern das dritte Mal in den Rücken fällt, erklärt nun, die FPÖ sollte in die Mitte rücken und insinuiert dabei, sie wäre am rechten Rand. Das ist die FPÖ nicht. Mit 29-30% bist du eine Partei
da
der Mitte.
Du, jetzt kommt der Punkt, wo die sagen, es reicht.
Und dann schießt der Herr Kahner von der ÖVP Niederösterreich einen Rechtsextremismusbericht von dem DÖF, von dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, nach und beschimpft eine Wiener ÖVP-Abgeordnete, ja, die Katholikin ist, als Rechtsextremistin, nur damit man der FPÖ ans Zeug flicken kann. Die ÖVP sollte sich endlich einmal fragen, will sie die 15% realisieren oder die 10%, will sie aus dem Nationalrat gleich fliegen? Sie bekommt's. Wer am Watschenbaum rüttelt, da fallen die faulen Feigen herunter. Und zwar dem Herrn, wie heißt der, Stocker, direkt auf die Platte.
Fallen die faulen Feigen herunter, ist eine Art Schüttelreim.
Ja, ist ein klassischer Kickl.
Ein Punkt für
also für Schüttelreime auf jeden Fall. Also so, was du jetzt gemacht hast mit der Bankensteuer, ist eigentlich Populismus in Reinkultur.
Ja,
also es geht, ich habe es ja mit großem Interesse und einer gewissen Anerkennung, habe ich dir jetzt zugehört, aber man kann es nicht mehr populistisch aufbereiten, als das jetzt gemacht wurde. Erstens mal,
willst du mir widersprechen?
Ansatzweise, ich versuche es zumindest einmal, Gerald. Also erstens mal gibt es nicht die Banken, sondern die Banken haben Aktionäre, die dann am Gewinn beteiligt sind. Das ist genauso der Herr Huber, der Herr Mayer und wer auch immer, weil jeder kann Bankenaktien kaufen. Die Banken sind ja nicht das Böse und vereinnahmen sich dann den Gewinn. Zweitens, die Banken müssen jetzt Risikorückstellungen bilden, weil wie wir alle wissen, sind wir in einer Wirtschaftskrise. Es gibt immer mehr Insolvenzen und wenn man jetzt nicht aus den Gewinnen Risikorückstellungen in entsprechender Höhe bilden wird, dann wird es das nächste Bankenrettungspaket geben und dann werden wir da alle ganz fürchterlich schreien, dass der Steuer Steuerzahler das zahlen muss. Also muss man den Banken die Gelegenheit geben, die entsprechenden Risikorückstellungen jetzt aufzustocken. Drittens, es ist ein freier Wettbewerb am Markt der Banken und es kann jede Bank und jeder Sparer auch...
Das ist aber jetzt keine Bankendiskussion, sondern es ist eine Diskussion, ja. Scheitert.
Nein, aber es ist einmal...
Scheitert diese Koalition.
Ich komme gleich drauf zurück. Also jeder kann sich aussuchen, welche Zinsen er für seine Guthaben haben möchte, weil der Wettbewerb ist groß, da gibt es ja keine Monopole.
Ich fange gleich zu weinen an. Mir tun die Raiffeisen so leid.
Nein, mir tun sie nicht leid, aber das ist einfach Marktwirtschaft, ja, und Wettbewerb. Und wenn es einem nicht passt, dann kann man zu einer anderen Bank gehen, denen höhere Zinsen bezahlt. Ja? Also, muss man sich halt bemühen. Und
Koalition. Der hat es ja nicht gemacht, weil er so wie Gerhard Groß den Menschen erklären, wie wir brauchen eine gerechte Welt. Und der Kickl hat das gemacht als Revanchefall, genau, darüber, dass ihm die Frau Raab die Haushaltsabgabe...
Und das war, finde ich, ein taktisch sehr, sehr kluger Schachzug. Weil wenn du die Leute fragst, was wollen sie? Wollen sie die Haushaltsabgabe beibehalten und keine Bankensteuer, dann wird jeder sagen, nein, 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 nein. 95% der Österreicher, ja, werden sagen, nein, wir wollen die Haushaltsabgabe abschaffen und wir wollen, aufgrund der Erklärung von Gerhard Groß, die jetzt wahrscheinlich, ja, viele gehört haben, eine Bankensteuer. Ja, okay. So, also für den Kickl, ja, großartig, wenn er neue Wahlen geht.
Ein Revanchefall
ja, war das. Ja? Und ja, diese Abschaffung der Haushaltsangabe, ich bin da völlig dafür, warum sich die ÖVP da so wehrt, das verstehe ich nicht. Weil nur wenn man einmal einen Plätzchen gemacht hat, muss man ja auch nicht kontinuierlich fortsetzen und den Fehler immer weiter machen. Der ORF ist einfach zurzeit ein hochpolitisches Medium, das definitiv nicht in FPÖ-Richtung und auch nicht in ÖVP-Richtung agiert. Wenn man sich die ZIP angeschaut hat in den letzten zwei Wochen,
dann glaubt
man,
ist im linken Propaganda. Du brauchst ja nur die Betriebsratswahlen beim ORF anschauen, 80% für die Antifa.
Ja, und warum jetzt die ÖVP unbedingt dieses Monopol, dieses hochpolitische Monopol, und zwar für sie schädliche Monopol, weiter mit einer Haushaltsabgabe hochfinanzieren will, das verstehe ich nicht. Das gehört budgetfinanziert und dann gehört dieses Budget einmal radikalst gekürzt und ORF gehört auf seine Kernaufgaben zurückgeführt, die er ausführen soll, aber ausschließlich seine Kernaufgaben. Und ich glaube, dann wird die ganze Medienlandschaft in Österreich deutlich glücklicher, weil dann hätten auch die Privaten die Möglichkeit...
Gut gebrüllt, Löwin, sehr gut gebrüllt. Das ist jetzt 1
zu 1, für ihre Inhalte klarerweise Geld zu bekommen.
Aber die Frage ist ja, kriegen wir jetzt eine blau-schwarze Regierung oder nicht?
Also ich glaube,
du bist
auch
ja der Meinung, wir kriegen eine.
Ich war bis jetzt der Meinung, wir kriegen eine. Allerdings dieses Thema Haushaltsabgabe, Bankensteuer, das deutet schon wieder ein bisschen auf Wahlkampfgedöse hin. Das macht der Herbert Kickl deutlich besser als die ÖVP. Muss man ehrlicherweise sagen, wenn die ÖVP, und da gebe ich dem Gerald das völlig recht, sich jetzt lange noch auf diesem Terrain herumspielt, dann wird es Neuwahlen geben und die FPÖ wird diese Neuwahlen gewinnen, wahrscheinlich nicht mit 35%, aber doch ganz eindeutig. Und die ÖVP hat ein noch einmal größeres Problem. Mit wem geht die ÖVP in Neuwahlen? Weil Christian Stocker, so gerne ich ihn mag, in der Rolle, in der er jetzt ist.
Mit wem macht sie dann eine Koalition?
Ja, wird es nicht sein. Und mit wem macht sie dann eine Koalition?
Die Frage ist, wie finanziert sie Neuwahlen?
Die
ÖVP hat 6 Millionen Schulden. Welche Bank, du hast gerade vom Risikorücklagen
gesprochen. Die Bank, die keine Bankenabgabe zahlen muss.
Welche Bank? Das wäre eine Idee, oder? Da gibt es recht viele. Ich glaube, das ist nicht so schwer, Gerald.
Kennst du Banken, die einen politischen und wirtschaftlichen Insolvenzfall nur einmal an Kredit
geben? Kenn ich, ja. Natürlich.
Da brauchst du aber dann den
Brückenbauer. Da brauchst du diesem Insolvenzfall einen Kredit geben.
Da brauchst du den Herrn Gusenbauer dazu. Da brauchst du viele dazu. Das ist der Insolvenzfall Benko. Das ist wieder eine Geschichte.
Da brauche ich höchstens die niederösterreichische ÖVP dazu und sonst nicht.
Ja gut, aber die niederösterreichische ÖVP lässt sich mit einem Sauschädel abspeisen. Das ist alles drum.
Der aber findet ein, aber genau aber bei dieser Bank
ich,
statt.
In einem möchte ich dir widersprechen. Ja? Meine liebe Eva, Bankenwettbewerb in Österreich gibt es keinen. Nur damit wir das einmal verstanden haben. Wir haben ein Bankenmonopol und die Wettbewerbsbehörden schauen weg. Okay? Sie heben alle die Kreditzinsen linear auf 8%, die Rahmenzinsen linear auf 10% und sie geben alle linear Guthabenzinsen von
0,5%. Lieber Gerhard, ich muss dich zum Punkt bringen. Du bist jetzt,
das nennt sich,
du bist jetzt, und das ist,
naja,
das ist die Sensation dieses Duells, das möchte ich schon festhalten. Du bist jetzt plötzlich der Meinung, wir steuern auf Neuwahlen zu. Erklär mir das bitte. Erklär mir das noch einmal. Dann kriegst du einen zweiten Punkt.
Schau, die FPÖ, nein, am Ende entscheidest du immer zugunsten von der Eva. Das ist auch in Ordnung.
Los, du kriegst einen zweiten Punkt.
Entspricht deiner eigenen Zuneigung. Ich sehe ja, wie deine Augen wieder glitzern.
Warum wir auf Neuwahlen zusteuern? Ich schau dich.
Kennst du die Schlange K, wenn sie zum Hypnotisieren fängt beim Dschungelbuch? Genau, da sitzt sie übrigens. Also, schau, Wolfgang, ganz einfach. Es gibt ein Wahlergebnis, 29%. Es gibt geänderte Machtverhältnisse, und zwar erstmalig in der Geschichte der Zweiten Republik. Es ist die Freiheitliche Partei mit Herbert Kickl, ob du es willst oder nicht, auf Platz 1. Sie hat den Kanzleranspruch. Das ist in der ÖVP in die kleinen Gehirnzellen noch nicht durchgerungen. Ich habe mit einem lieben Bekannten in dem Fall gesprochen, der war beim Sauschädelessen von Raiffeisen. Ja? Lieber Freund von mir. Und der sagt, sie sind dort, warst du auch dort oder was? Mhm. Sie sind dort herumgegangen, die ÖVPler, wie die stolzen Pfaue, und haben noch immer auf alles hinuntergeschaut. Und jetzt frage ich mich, auf was schaust du ab, wenn du in der Gosse legst? Also wenn der Wähler dich in der Wählergunst in die Gosse befördert, wie eitel und selbstverliebt musst du sein, so noch auf
aber
den hinunterzuschauen?
Aber okay, auf Neuwahlen zu schauen.
Weil es in der Genetik der ÖVP ist, dass sie nicht akzeptieren kann, dass ein anderer stärker ist als sie. Die ÖVP ist die lebende Gottesanbeterin. Zuerst hupft sie ins Ehebett, dann wird gedolcht. Das ist die ÖVP. So habe ich sie in Graz kennengelernt, in Deutschlandsberg, in Wien.
Sie sind ja nicht im Ehebett.
Nein, das ist ja der Witz. Sie fährt jetzt schon einen Stachel aus, sind sie eh kastriert, also von dem ist nicht mehr viel über, ist eh nur mehr, kannst mit der Lupe suchen, was die nur einen Stachel haben, fahren jetzt schon den Stachel aus, bevor es überhaupt zum Coitus Interruptus gekommen ist. Also das ist eh, die Partie ist eh
also lustig. Also du sagst, es kommt nicht zum Ehebett. Es gibt
ja, so wie sie die anstellen.
So wie du es jetzt siehst, und ich lege auf dein Wort viel Wert, weil du da wirklich immer sehr gut informiert bist.
Also, schau,
und
stark
in die FPÖ hinein.
Ich sag mal, es ist ja mal,
du sagst, in der FPÖ klingt es derzeit nicht nach Regierung und so, schau, als würde dieses
Blau-Schwarz so
funktionieren, weil die FPÖ sagt,
wir
verkaufen uns nicht, schon gar nicht von der Frau Raab.
Ich würde mal so sagen, es ist schon Calimero aus Wiener Neustadt schwer verdaulich. Ja? Also der Graf Carella, der da rumfährt. Dann noch möglicherweise den Herrn Sobotka als Außenminister, jetzt einmal unter uns gesprochen. Naja, das ist noch schwerer verdaulich. Also wenn ich so am Sobotka am Abend ist, kann ich 4 Tage nicht schlafen, so schwer verdaulich.
Wir wissen alle, dass das der Herr Lopatka werden soll, so bitte kann das.
Und dann... Schau mal, Lopatka, jetzt hättest du die Gesichtskleidung. Wenn die ÖVP auch nicht kapiert, dass sie neu regieren muss und anders regieren muss als bisher und wieder mit ihren alten Intriganten und Machiavellisten daherkommt, mit ihren Schmalspur-Machiavellisten, die alle glaubt haben, sie haben den Machiavelli gelesen, aber sie verstehen ihn nicht, dann wird es eben scheitern. Und jetzt sage ich dir Folgendes.
Also du sagst, die verstehen
diese ÖVP
das nicht
hat den,
und deshalb
ich sag dir
nicht
eines, diese ÖVP hat den höchsten Schuldenstand in der Geschichte der Republik hinterlassen. Bruno Kreisky ist zu pardonieren, der Bruno Kreisky war ein Sparmeister gegen die ÖVP. Zweiter Punkt, die ÖVP hat es noch immer nicht kapiert, dass sie Zweiter geworden ist. Dritter Punkt, die ÖVP intrigiert weiter. Vierter Punkt, sie lässt sie aus Brüssel fernsteuern. Fünfter Punkt, sie hat 100 Tage auf Kosten der Österreicher mit dem Herrn Nehammer verschissen. Sechster Punkt, dann soll sie ihren Kelch bekommen und ihn austrinken. Bis zum letzten Tropfen.
Bitte, Eva.
Ich glaube auch, dass die Chancen für Neuwahlen langsam steigen. Allerdings sollte sich die FPÖ auch nicht so sicher fühlen, denn wir wissen erstens nicht, mit wem würde die ÖVP in Neuwahlen gehen. Mit Christian Stocker vermutlich nicht. Da kann noch jemand kommen, der Herbert Kickl,
Kurz ist erst 2 Jahre.
Herbert Kickl deutlich gefährlicher werden würde.
Mit der Gehschuhe und die angeschissenen Windeln.
Diese Dame kennt den Sebastian Kurz wie niemand anderer.
Ja, aber da will Sebastian sein Sohn vorschlagen.
Und wenn sie sagt, da könnte noch jemand kommen.
Natürlich,
das ist natürlich eine Option. Es gibt sicher diese Option. Die FPÖ weiß auch nicht, mit wem die SPÖ in Neuwahlen geht, weil es glaubt ja nicht wirklich, das glauben ja nicht einmal wir zwei, dass die so, volkstümlich zu sagen, deppert sind, dass die noch einmal mit dem Babler in Neuwahlen gehen.
Ja, aber das,
also auch da könnte zum Beispiel, ich bin ja wirklich kein SPÖ-Insider, ein Christian Kern kommen oder jemand, der wieder deutlich mehr Stimmen gewinnt. Also zu glauben, dass die ÖVP und die SPÖ in diesem lamentierenden Schwächeltum weiter herumsiechen, das ist ja nicht anzunehmen. Also wäre ich FPÖ, würde ich schon versuchen, dass ich das jetzt einmal in trockene Tücher bekomme. Ich gebe die rechte ÖVP fällt wieder in ihre alten Verhaltensmuster zurück. Das ist für Herbert Kickl sicher nicht einfach, aber trotzdem wird er noch einmal den Versuch starten, dass man da irgendeinen Kompromiss auch bei der Haushaltsaufgabe findet.
Und was ist jetzt dein Tipp? Schafft das? Gibt es den Volkskanzler Kickl und Blau-Schwarz? Oder scheitert er an dieser Betonierer, Blockierer, Machiavelli-Partie, Amateur-Machiavelli-Partie, wird das Ganze nicht zustande kommen?
Also ich fürchte fast, da muss ich dem Gerald Groß recht geben, dass am Ende an der Amateur-Machiavelli-Partie scheitert, weil die, und das ist schon richtig, noch immer sehr einige dabei haben, die noch immer glauben, dass man mit dieser Politik weitermachen kann und versuchen, Herbert Kickl jetzt, gutes Beispiel Haushaltsabgabe, die ja so ein Leuchtturm-Vorzeugerprojekt
ja, der FPÖ ist. Er darf in Brüssel nicht alleine entscheiden, sondern muss sich immer vorher...
Also eigentlich so dumme Sachen, die man eigentlich...
Ministeranzahlen.
So dumme Sachen, die man eigentlich gut lösen könnte. Man würde da einen Kompromiss finden. Und auch in der Brüssel-Geschichte wird man einen Kompromiss finden. Aber es kommt jetzt also raus auf so richtige Beispiele, wo man ihn vorführen möchte, weil jeder weiß, die Haushaltsabgabe, da wird man was tun müssen. Das hat Herbert Kickl jetzt den Österreichern, ich weiß nicht, über Jahre versprochen. Da kommt er nicht runter. Und das lässt man ihm nicht. Und wenn man sich da lange spielt, kann ich mir schon vorstellen, Wolfgang, dass es Neuwahlen gibt.
Hey, schau, Wolfgang, du hast es angesprochen mit Brüssel jetzt gerade. Und hast gemeint, man lässt Herbert Kickl in Brüssel, will die ÖVP nicht allein entscheiden lassen.
Ja, genau.
Vor 4 Monaten postet Karl Nehammer, der große Demokrat und Europäer.
Jetzt kommt Eleonore Gewessler.
Nein, postet der große Demokrat und Antifaschist und ich weiß nicht was und edler Mann und linksliberaler Herz-Jesu-Kommunist von der Kerzalscheißer-Ecken, also Karl Nehammer in dem Fall. Ja. So, der postet ein Foto aus Rom gemeinsam mit Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, der Vertreterin der sogenannten faschistischen Partei Italiens. Das vergisst nur jeder, weil die Giorgia Meloni sagt jetzt, das ist eine große Staatsfrau. Na, da wird die mit dem Trump und elegant, die neue Merkel Europas. Das heißt, plötzlich ist die Mussolini Urenkelin, ja? Also der Faschistenzweig ist weg.
Der Nehammer hat sie geliebt.
Also, das, genau, ja. Also, weil es kommt offenbar immer darauf an, nicht was du sagst, sondern
ich nur wer sagt. So. Wie Frauen das kommt, so drehen jetzt können.
Ja, ist super, was da passiert. Ist ja toll, die Giorgia Meloni. Eine Liberale. Also, am Ende ist das eine Sozialistin.
Also
die Giorgia Meloni darf ohne Beschluss des Kabinetts in Rom selbstverständlich entscheiden. So, ja, so wie es in den Regeln Europas vorgesehen. Ja. So, der Viktor Orban selbstverständlich ohne Beschluss seines Dings.
Natürlich.
Und ausgerechnet den Herbert Kickl will Christian Stocker, der Kastrierte, enteiern. Natürlich, das verstehe ich nicht. Entweder will der eine Enuch aus dem anderen einen Enuchen machen, aber nur, weil der Christian Stocker die Glocken von der Hanni angeschnitten gekriegt hat, heißt es ja noch lange nicht, dass aber er die Glocken vom Herbert Kickl anschneiden darf. Ja?
All deine prosaischen Auftritte.
Das sind Enteierte.
Ja. Ich werde die Glocken noch den ganzen Abend läuten hören nach diesem Vergleich.
So, also, das war die zweite Runde.
Das ist ja kein Kastratenkabinett, das ist ein Ministerratskabinett.
Jetzt muss ich erstmals in dieser Sendung feststellen, es steht 2-1.
Ja. Für mich heute. Ja.
Weil du warst heute in Überform.
Ja.
Unglaublich.
Ja. Nein, also, ich bin
sogar du gibst das zu.
Nein, ich bin von der Eva. Immer ins
Büro. Wir machen noch ein kleines Da Capo. Wir haben noch die zwei wichtigsten Politiker weltweit derzeit. Das ist einerseits natürlich Trump und zweitens
Rudi Fussi,
Hans-Peter Toscuzil. Wir sind gleich wieder da.
Knapp daneben ist auch vorbei.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Live.
So, Runde 3. 2-1 für Gerhard Kostitz. Erstmals in Führung.
Und jetzt kommt Donald Trump, wo er Spezialist ist.
Jetzt kommt zuerst Hans-Peter Toscuzil. Da kriegt er nämlich einen Minuspunkt, weil da hat er gegen mich gewettet, und zwar lautstark in einem Duell mit Bornmähner, dass er sich sicher ist, ich glaube sogar auch im Duell mit dir, dass er sich sicher ist, dass im Burgenland Rot-Blau kommt. Weil sein guter Freund Toscuzil, von dem er so viel hält, hier uns vorexerzieren wird, diese Koalition und wie gut die funktioniert und so weiter. Und ich habe ihm schon gesagt, das glaubst du nicht ernst,
ich glaub,
oder?
Das war bei uns, ja.
Der Mann ist ein möchtegern absolutistischer Landesfürst. Der nimmt denjenigen, der es als billigsten macht. Der gibt den Grünen einen Umweltlandesrat und auf Wiedersehen. Und dem Herrn Hofer hätte er geben müssen einen Finanzlandesrat, einen Wirtschaftslandesrat, was der Geier was alles. Und der hätte ein wirkliches Mitspracherecht haben wollen in der Regierung. Und bevor der Herr Toscuzil das macht, schließt er das Burgenland dann Wien an. Also, Abbitte leisten und schön langsam mir sagen, was der Wetteinsatz war, weil du lagst falsch. Er hat diese rot-blaue Koalition nicht gemacht.
Also mein Wetteinsatz war, ich lade die Eva und dich zu mir in die Südsteiermark auf einen Umtrunk ein.
Das ist sehr okay. Ja.
Okay.
Aber du haust uns nicht wieder raus nach dem Umdruck.
So, gut.
Na,
so.
Aber ab 3 in der Früh spüre ich mir Hans Moser Speerschnuppen.
So, also
ich
sag's nur, bevor es entgleitert. Ja. Das ist sehr gut. Aber warum also der erste hast Punkt, du geglaubt, dass der das wirklich machen
ja,
wird?
Ja, ja.
Und warum bist du jetzt enttäuscht?
Wolfgang, ich bin enttäuscht
angefällt
von Menschen, denen ich vertraue. Ja. Aber Hans-Peter Doskozil habe ich nicht vertraut. Ich habe ihn für einen vernünftigen Sozialdemokraten gehalten. Und ich habe bemerkt, dass er die letzten Jahre als Gegenpol zu Babler in Wahrheit auch rechts blinkt in der Asyl- und Migrationspolitik und ich muss nun erkennen, dass er links abbirgt. Okay, ja, der Unterschied zwischen Darth Vader und dem Herrn Babler aus Dreiskirchen ist minimal. Ich weiß nicht, warum er den Babler kritisiert. Und jetzt hast du einen Marxisten und dort einen Rot-Grünen in Eisenstadt. Strategisch komplett falsch, sage ich dir auch.
Wieso?
Weil er einen Riesenfehler gemacht hat. Wenn er sich als Antipode zum Zustand der Bundes-SPÖ aufbauen will, auch zu Babler und den Linksmarxisten wie Natascha Strobel und dem, was dort alles um ein Dummgurkt an Hammer- und Siegelträgern, dann wäre er hergegangen und hat gesagt, weißt du was, ich mache Chianti-Koalition Ambrosi Haider, ich mache, und so aus der Sicht des Stärkeren, in dem Fall ist er der Stärkere, ich mache Rot-Blau und hol mir den Hofer. Dann hätte er in Wahrheit Babler desavouiert, dem Ludwig, seinem Erzfeind, hätte er eine Pick, dass die Hälfte gelangt hat. In der SPÖ, vor allem bei den Bürgermeistern, bei den Kommunalpolitikern aus der Steiermark, hätte es ein Aufatmen gegeben. Die haben gesagt, endlich hat es einer kapiert. Was macht er? Er geht den Weg des geringsten Widerstandes, er geht mit den Grünen, er holt sich da die grüne Braut mit 5%, stehen unter Artenschutz wie die Gösen, sagt, kommt einer, gibt ihnen einen Umweltlandesrat, ja, nein, Haubentaucher im Neusiedlersee, im Rang eines Landesrats, ja, das dürfen sie dann, oder Schilfe zählen, Schilfe und Fliegen.
Und regiert weiter als Landesfürst.
Und regiert weiter als Landesfürst, ja, und die Grünen kriegt er derzeit am billigsten, die sind, wenn es da, wie im Gürtel, das sind die Preise im Keller in Wahrheit, so, bei den Grünen. Und die hat er halt gekriegt. Ja, ist halt so. Ich hätte ihn anders eingeschätzt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich muss jetzt keine Abbitte leisten, aber ich lag falsch. Jawohl, kann mir auch passieren.
Eva, man könnte auch sagen, das war strategisch sehr klug. Wer hat sich jetzt in seiner Partei als der Vertreter von Rot-Grün positioniert und gewinnt damit sozusagen das Vertrauen der Babler-Fraktion etc. dazu? Oder wärst du auch der Meinung gewesen, dass Rot-Blau viel intelligenter
ist? Ich glaube, das war strategisch. Da kann ich jetzt nicht einmal, die haben nicht mal die Chance, einen Punkt zu gewinnen, weil ich dem Gerald Groß recht geben muss. Es war strategisch überhaupt nicht gut, weil er hat sich bis jetzt als Antipode zu Babler positioniert. Er hat jetzt mit dieser Koalition mit den Grünen einfach gezeigt, mir geht es um meinen eigenen Machtanspruch, mir geht es nicht um Strategie, mir geht es nicht um die Sache, mir geht es auch nicht darum, dass ich das wirklich vertrete, was ich vorher gesagt habe, weil dass es mit den Grünen keine besonders restriktive Migrationspolitik geben wird. Ich meine, sie haben nichts zu sagen, es ist eh wurscht unter uns, ja, aber theoretisch nicht geben kann, das ist auch klar. Ich gebe ihnen jetzt irgendwas und regiere dort als Alleinfürst weiter. Das hat er jetzt damit demonstriert. Wäre er mit Rot-Blau zusammengegangen, hätte sich erstens wirklich als Antipol zum Babler generieren können, hätte zeigen können, dass das Modell funktioniert, hätte einen restriktiven Migrationskurs fahren können und zwar noch dazu mit wahrscheinlich auch Unterstützung der Blauen, hätte es deutlich mehr Gewicht bekommen und hätte einfach da ein Modell einführen können
hätte
und zeigen können, dass es funktioniert.
Hätte er aber viel von seiner Macht abgeben müssen?
Ja, und wahrscheinlich
hätte,
auch nicht.
Hätte Widerspruch in der SPÖ geerntet und jetzt sagen alle, die ihm bisher kritisch gegenübergestanden sind, er ist eh einer von uns.
Ja, aber einer von denen will es halt nicht sein. Ja, aber du willst halt keiner von denen sein. Und es war ja immer sein Charme.
Dass er das nicht sein will.
Naja, man hat immer den Eindruck gehabt, er ist der, der die SPÖ denn oder übernehmen kann, wenn dieser Kurs scheitert. Und der ist eh schon krachend gescheitert. Warum er sich ins Verlierereck stellt, freiwillig, verstehe ich nicht.
Gebe ich da Eva vollkommen recht. Der Nimbus ist der große Herausforderer und der Gewinner in der SPÖ ist damit mit heute Geschichte.
Na, jetzt kannst du wirklich
der
sagen,
der diente 5 Jahre als Landeshauptmann aus, dann wird er krachend abgewählt und erledigt ist die Geschichte. Er hat heute in Wahrheit die burgenländische SPÖ beerdigt. Kein einziger.
Das ist übertrieben.
Das sage ich dir mal. Er hat 5% verloren und die Grünen haben 5% verloren. Die zwei Verliererparteien hängen, die gesamt 10% verloren haben. Der erste mit dem vierten gegen ein Wahlergebnis, wo der erste mit dem zweiten eine Zweidrittelmehrheit gehabt hätte und die Landesverfassung beispielsweise ändern hätte können, wirklich etwas machen können. Und gerade das passiert. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Eva hat vollkommen recht. Du kannst nicht gegen den Babler, gegen den rot-grünen Linkskurs aufmarschieren und dann machst du das Gleiche. Dann hängst du bei der mit der Öko-Haschisch-Partie, mit der Marihuana-Partie, hängst du in das Bett. Und der dritte Punkt ist, ich sagte was, die haben dort einen Landeshauptmann gewählt, weil sie gesagt haben, jawohl, das ist ein Rechtspopulist in der Migrationsfrage, in der Wirtschaftsfrage und was kommen jetzt? Jetzt wochen die Burgenländer mit Rot-Grün auf. Wo haben wir Marihuana? Gibt es jetzt in Zukunft gratis Neusiedlersee-Schilf als Marihuana in den
Wäre ein neuer Wirtschaftszweig da zumindest.
Oder führt da 72 Geschlechter aus? Kriegen die Wörthersee-Gelsen jetzt 72, Neusiedlersee-Gelsen 72 Geschlechtsbezeichnungen oder was? Das ist, der hat es vergurkt. Das muss ich ehrlicherweise sagen, komplett.
Also man kann wirklich sagen, er hat alle Vorurteile, die man gegen ihn gehabt hat, und der Gerald hat es immer
versucht zu entkräften. Er hat sich vor dem System geparkt. Ich frage nur, wann er Mitglied in der Radensteingasse
einfach.
Die hat das so kritisiert im Kurier. Ich frage, geht er jetzt auch in die Loge wieder
mit alle anderen? Freimaurer?
Ja, die hat er ja im Kurier kritisiert.
Ja.
Da hat er ja gesagt, der Herr Ludwig und der Herr Hacker und der Hanke oder wie und die alle heißen.
Vielleicht ist er dort schon
drin. Vielleicht ist er schon da drinnen.
Ja. Er hat sich einfach, man hat den Eindruck, es geht ihm einzig und allein um seine persönliche Macht und seinen Machtbereich. Und das hat er, dem hat er die Inhalte geopfert. Ich glaube, das wollen die Leute
nicht. Ich habe gesagt, dann wollen wir am Bundler Chavez. Der Chavez nehme ich sofort zurück, weil Chavez ist im Gegensatz zu
ihm unschön. Enttäuschend.
Dann seid ihr der Meinung, der Herr Doskozil hat sich entzaubert. Aber es gibt ja einen Politiker,
mich hat er gar nie bezaubert,
muss ich sagen. Der ist weltweit ein bisschen spannender als der Herr Doskozil. Das ist der Donald Trump.
Ja,
der rittert und ledert derzeit los, dass man sagen muss, der Hallo, was ist denn da los? Hat der eine Überdosis Speed abbekommen?
Das wäre bei ihm sogar möglich.
Haben sie dem irgendwie eine Extradosis Adrenalin gespritzt? Oder was ist da los? Ich habe noch nie einen Politiker erlebt, der einerseits so gut vorbereitet, andererseits mit einer derartigen Dynamik und mit einer derartigen Overperformance in eine Amtsperiode gestartet ist wie der. Über 100 Dekrete in den ersten zwei Stunden unterschrieben. Und jetzt geht's schon los. Jetzt schiebt er alle ab, etc. Ja. Die ersten Flugzeuge dürfen schon nicht mehr landen. Denen tut er Strafzölle aufbetonieren, den Ländern, wo die Immigranten nicht landen dürfen. Was ist denn deine Meinung, weil ich schätze deine Meinung sehr, zum Donald Trump?
Also ich weiß es als beide Trump-Fans. Ich finde es ein bisschen zu schnell und ich finde es ein bisschen zu viel und ich finde es ein bisschen zu populistisch. Also ja, gut, wenn er die Maßnahmen setzt, gut, wenn er umsetzt, aber man könnte doch ein bisschen mit ein bisschen mehr Vorsicht herangehen, man könnte doch ein bisschen mehr verhandeln, anstatt so drauf zu hauen. Man hat schon manchmal den Eindruck, da geht es wirklich mehr um den Anschein und dass man ihn als durchsetzungskräftig erkennt und sehr viel demokratische Extrem, nein, Rabauke ist eine Untertreibung des Tages, nein, ein extremer Polit-Rambo, der da durchmarschiert wie so eine Panzerkolonne, überall spritzt das Blut, links verbrannte Erde, rechts verbrannte Erde. Also es ist, finde ich, ein bisschen viel. Ich hätte irgendwie gedacht, ein bisschen mehr Vorsicht, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl wäre vielleicht nicht schlecht, weil wir wissen auch, klar funktioniert das jetzt und es werden jetzt viele schreien großartig, aber man muss ja nicht immer mehr Schaden anrichten, als notwendig ist. Man hat den Eindruck, Donald Trump ist zurzeit auf dem totalen Machttrip. Ja. Auf der einen Seite interessant zum Anschauen, auf der anderen Seite schon ein bisschen verschreckend.
Donald Trump.
Schau, ich möchte, es hat in diesen Tagen zwei entscheidende Ereignisse gegeben. Vorige Woche starb in Aschaffenburg ein zweijähriges Kind durch 8 Messerstiche, Janis hieß er. Söder, Merz und alle müssen kleinlaut eingestehen, der Täter ist seit 3 Jahren da, illegal, und wurde 3-mal straffällig und wurde nicht
angeschoben. Und war in psychiatrischer Behandlung.
Weil die deutschen Behörden zuerst fragen müssen.
Über Donald,
ich möchte es dir sagen, weil die deutschen Behörden, zuerst in Brüssel fragen müssen, ob sie ihn abschieben dürfen, in Berlin, ob es Rückführungsabkommen gibt, weil sie nicht loswerden, weil sie sich selbst durch ihre Gesetze gebunden haben. So, tragisch. Blicken wir über den Teich. Die letzten 24 Stunden. Donald Trump erkennt, dass er kriminelle Asylwerber hat, illegale Asylwerber, will sie abschieben. Dasselbe, die Demokraten sagen, ja, Herr Präsident, Sie können nicht abschieben, wir haben kein Rückführungsabkommen mit Kolumbien. Sagt der Donald Trump, gut, dann gibt es 50% Strafzölle für Kolumbien. Dann gibt es ein Visaverbot für Angehörige der Regierung in Kolumbien samt ihre Familien. Dann können sie ihr Koksgeld, ihr Schwarzgeld, das sie arbeiten, nicht mehr in New York bunkern bei der New York Bank of America oder irgendwo. Hat gesagt, wisst ihr was? Dann lasse ich euch ausrutschen. Binnen 2 Stunden lässt der kolumbianische Präsident die Hose hinunter, zieht sie aus, schmeißt sie weg, nimmt sein Toupet ab und sagt, bitte Donald, ich hole sie dir ab, die kriminellen Asylwerber.
Mit meinem Regierungsflugzeug.
Weißt du, wenn wir in Österreich einen Donald Trump oder in Deutschland einen Donald Trump die letzten 3 Jahre gehabt hätten, dann würde ein zweijähriges Kind heute noch in den Armen seiner Eltern sein. Und das erwarte ich von einer Politik. Seit 10 Jahren diskutieren wir, ob wir die Wir-schaffen-das-Krise, 10 Jahre Angela Merkel, wir schaffen das, ob wir ihre Glückskinder, die straffällig werden, morden, vergewaltigen, nur irgendwie loskriegen. Oder die potenziellen Zeitbomben. Es sind ja nicht alle, aber viele. So, Rückführungsabkommen. Nein, Tunesien will sie nicht. Syrien will sie nicht. In Syrien fahren Leute auf Urlaub. Tunesien hauen sie die älteren Damen auf All-Inklusive-Urlaub und Datteln essen und alles. Nein, die können wir nicht dorthin bringen. Nein, das geht nicht. So, und der Donald Trump sagt, selbstverständlich, Militärmaschine, Kerosinbomber, eine mit dem Treibstoff und ab die Post.
Nein, ich gebe dir schon
mal. Und ich sag dir was, das erwarten sich die Menschen. Und ich habe es ja heute in den Social Media Postings gelesen. Das habe ich in der Nacht noch verfolgt, weil mittlerweile auch schon schlecht schlafe in der Nacht und dreimal aufstehen muss. So, und dann sehe ich plötzlich die Kolumbien-Geschichte und denke mir, sensationell. In 2 Stunden ein Problem gelöst, an dem Joe Biden 4 Jahre gescheitert ist.
Nein, das ist auch richtig. Und das, was wir in Europa machen, ist natürlich viel zu zögerlich und es ist viel zu wenig durchsetzungskräftig und wir überlegen uns nicht, wie wir das machen. Das können wir ja außer Streit stellen. Aber ich weiß nicht, ob man das so brutal...
Darf ich dir voll sagen? Du würdest keine Rainbow-Politik.
Nein, ich glaube, man könnte es auch ein bisschen mehr denken, weniger kollateral verursachen vom Grund.
Der gestern seinen 75. Geburtstag gefeiert hätte, mehrmals zum Landeshauptmann gewählt worden ist mit 40%. Wie es in Villach ein Problem mit Tschetschenen gegeben hat, hat ein Busunternehmer angerufen und hat gesagt, so, alle Tschetschenen im Bus, wir bringen sie zur Frau Fekta nach Wien. Die soll sich um ihren Dreck selber kümmern. So schnell hast du gar nicht schauen können, war das Problem erledigt. Die Leute wollen Macher. Diese Diplomatie, dieses politische Geschwätz am Ende des Tages.
Also du sagst, verhandeln. Also du sagst, Trump ist genau das, was uns derzeit fehlt.
Der Trump ist weder ein Mörder, noch ein Menschenrechtsverbrecher, noch sonst was. Der Trump ist auch kein Nazi. Der Trump ist ein Mensch, der anpackt. Die Leute wollen jetzt... Wir haben genug geredet. Auch was die Ukraine betrifft. Genug geredet, genug verhandelt. Die Diplomatie ist gescheitert. Sonst hätte es ja keinen Krieg geben. Die Migrationskrise seit 10 Jahren diskutiert.
Wir brauchen einen Rainbow.
Wir brauchen keinen Rainbow. Wir brauchen einen, der an seinen Worten messbar
und
ist.
Kickl und Kickl soll ein Trump sein? Kickl soll ein Trump sein, wenn er Volkskanzler wird?
Der Volkskanzler künftige ist meines Wissens knapp ein bisschen über 50, also von Trump trennen in dann doch 30 Jahre.
In der
Jahre.
Art, wie er anpackt, soll er so sein.
Nein, aber weißt du, was mir mit Kickl so gefällt, wirklich gefällt? Ja. Er ist berechenbar. Er macht genau, was er gesagt hat. Und bei der ÖVP, beim Herrn Doskozil, bei den Grünen, vor der Wahl sagen sie viel und nach der Wahl machen sie das genaue Gegenteil. Und das ist das Problem. Die Leute wollen endlich das bekommen, aber, was sie bestellt haben. Stell dir vor, du bestellst bei Amazon einen neuen Fernseher und kriegst ein Blumsklo. Dann schickst du das auch zurück.
Aber die Gefahr bei solchen Machern ist, dass die Rechtsstaatlichkeit relativ schnell unter die Räder kommt. Und ich weiß, man kann auch ewig diskutieren, und zu viel davon ist auch nicht gut. Trotzdem muss man sich an gewisse demokratisch legitimierte Dinge halten. Und es ist extrem gefährlich, weil einmal macht man das, was richtig ist, und morgen macht man das, was vielleicht auch für uns falsch ist.
Da hast du vollkommen recht. Die Gefahr, dass das in eine Richtung abrutscht, die wir alle nicht wollen, ist groß.
Das geht dann relativ schnell, und deswegen muss man aufpassen.
Weißt du was, das Pendel geht ja immer so, gell? Das ist die Demokratie.
So,
und dass das Pendel jetzt so in die Richtung schlägt, hat damit zu tun, dass die andere Richtung...
Gebe ich dir recht. Trotzdem kann man es nicht so ganz ohne Kritik hinnehmen.
Okay, jetzt muss ich ja trotzdem sagen, je ein Punkt für euch beide, ein Punkt für dich.
Also steht sicher wieder 6-0 für die Eva, oder?
Ein Punkt für sie, für den Trump.
Gewinnen wie die ÖVP.
Es steht 3-2 für dich. Du hast erstmals gewonnen, das war's. War ein tolles Duell. Wir haben alles drin gehabt heute, was spannend war. War großartig analysiert von beiden. Danke für diese spannende Schlag den Großrunde. Kurze Werbepause und dann geht's weiter mit dem nächsten Duell. Schauen Sie sich das an, bitte.